Das Eichhörnchensyndrom, wenn Sammeln zum Problem wird. Und ich glaube, das kennen wir alle. Und ich höre das bei meinen Coachings oder jetzt auch bei den Herausforderungen des Promovierens von Promovierenden häufig dieses, ich nenne das jetzt mal Materialkrise. Also nicht im klassischen Sinne, also ich habe zu viel Material, sondern vielleicht irgendwie, wie gehe ich eigentlich mit meinem ganzen Material um? Und ich möchte da einen Aufsatz vorstellen, der ist von Orval Löfgren und der heißt es Scholar as Squirrel. Und ich bedanke mich nochmal bei Gesine, die hat mir den nämlich geschickt und ich finde den nämlich auch richtig gut. Also der heißt es Scholar as Squirrel, Everyday Collecting in Academia. Und Orval Löfgren nennt das Thema das Eichhörnchensyndrom. Er beschreibt, wie Wissenschaftler innen Material anhäufen und das so ähnlich ist wie bei den Eichhörnchen, die Nüsse für den Winter sammeln, in der vagen Hoffnung, dass es irgendwann nützlich sein wird. Und ich möchte mir hier mit euch und mit Orval Löfgren den Sammelimpuls anschauen und welche Rolle das Ordnungssystem vielleicht auch in diesem Zusammenhang spielen kann. Und wie du vielleicht auch einen gesünderen oder organisierteren Umgang mit deinem Material entwickeln kannst. Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast Erfolgreich Promovieren. Ich bin immer noch Dr. Jutta Wergen und ich freue mich, dass du heute dabei bist und zu denen gehörst, die ich als Promovierende unterstützen kann, voranzukommen im turbulenten Alltag dran zu bleiben. Und ja, heute geht's um das Eichhörnchensyndrom. Vielleicht kennst du das und ich gehe einfach mal davon aus, dass du das kennst, dass vielleicht gibt es sehr wenige Leute, bei denen das nicht so ist, aber ich will dir das nicht unterstellen, aber wenn du das so machst, wie ich in meiner Promotion und jetzt auch noch und wie die Promovierenden, die ich kenne, dann ist deine Festplatte voll mit PDFs und mit Gliederungen und mit Papern, die du irgendwie mal brauchen könntest. Deine, und das habe ich auch schon mitgekriegt, es gibt Literaturverwaltungsprogramme, die platzen aus allen Nähten. Und auch was die Dissertationsdateien angeht, und wer kennt es nicht, diese Dateinamen Final, Final 2, Final 2.1 Punkt, aber jetzt wirklich Final. Und vielleicht auch nochmal, wenn du es so machst wie ich, hast du einen Ordner, in dem, auf dem draufsteht Lesen und da sind 128 Dateien drin und bei manchen weißt du gar nicht mehr, wie sie da reingekommen sind. Vielleicht ist es auch so und ich glaube auch, dass es echt so zugenommen hat. Ich muss ja gestehen, ich habe ja noch promoviert in so einer Zeit, da hat man wirklich noch so Bücher mit sich rumgeschleppt und ich, ja, okay, das gibt es jetzt auch noch, aber ich glaube, so das Thema ist gerade im Moment irgendwie, dass man doch sehr viel sammeln kann und jetzt kommt auch noch so die KI dazu, das heißt, man kann es sammeln, man kann es sich vielleicht auch erstmal irgendwie in einem ersten Schritt auswerten lassen und dann hat man nicht nur das Paper da, sondern auch noch irgendwelche Auswertungen und wer hat es nicht, sein KI-Programm oder seine KI-Programme, die auch schon irgendwie 128 Chats haben und da ist sicher auch was Interessantes dabei, aber du findest es nicht mehr wieder, weil du das vielleicht nicht richtig benannt hast. Also eigentlich geht es darum, du hast ein Problem, du weißt eigentlich gar nicht mehr, was du alles hast und verbringst wahrscheinlich viel mehr Zeit mit Suchen als mit Arbeiten. Also es heißt irgendwie, wenn du jetzt überlegst, wo habe ich das jetzt nochmal, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass du dich von der Menge erschlagen fühlst und es gibt so Leute, die beispielsweise auch schon Programme haben, mit denen sich das wirklich richtig gut organisieren lässt. Also ich denke da an so Leute, die mit Notion arbeiten oder aber auch die mit Obsidian arbeiten. Und ich weiß nicht, was es da sonst noch alles gibt. Es ist jetzt, dass ich eigentlich nur diese beiden, ja gut, Trello, aber es gibt ja natürlich auch Datenmanagementsysteme, sage ich mal, mit denen das auch alles irgendwie handelbar ist oder zumindest die vielleicht sogar selbst auch nochmal dazu einladen, noch mehr noch mehr zu sammeln. Und lass uns mal kurz klären, wovon wir jetzt eigentlich sprechen. Also der schwedische Ethnologe Orvar Löfgren, der hat in diesem Artikel The Scholar as Squirrel die alltäglichen Sammelgewohnheiten von WissenschaftlerInnen untersucht. Ja, das kennst du vielleicht, weil er so ein bisschen so schreibt, dass sich WissenschaftlerInnen in Hamster verwandeln, die Bücher erwerben oder Paper erwerben, die sie nie lesen werden. Aber ja, man weiß ja nie, was man noch so macht in der nächsten Zeit und was man nicht vielleicht auch nochmal brauchen könnte. Und ich finde das Bild ziemlich treffend, weil es so ein bisschen so ist wie, ja, Eichhörnchen sammeln Nüsse für den Winter, vergraben sie an unterschiedlichen Stellen und finden wahrscheinlich einen Teil davon nie wieder. Zumindest unterstellt man ihnen das. Ich bin jetzt keine Eichhörnchenforscherin. Vielleicht erkennt man das ja auch an den Haselnussbäumen, die überall wachsen dann in einem wilden Garten, dass da Eichhörnchen mal waren. Und es gibt übrigens auch so Schreibstrategien, die vielleicht so eine Eichhörnchen-Schreibstrategie ist, wo man dann an unterschiedlichen Stellen im Text tolle Sachen vergräbt und dann aber, wenn man es nicht richtig gut strukturiert, vielleicht auch gar nicht gut wiederfindet. Und woran erkennst du, dass du ein Eichhörnchen bist? Ich glaube, ich brauche da gar nicht so viel zu sagen, weil du hast die Bücherregale, die Dateien, die Literaturverwaltung und natürlich die Festplatte und oder die Cloud, die mit unzähligen PDF-Notizen und Dokumenten und den verschiedenen Versionen der eigenen Texte voll ist. Und die Frage ist ja, wo kommt das eigentlich her? Also wo kommt dieser Wunsch, das alles zu haben und so viel zu sammeln her? Und Löfgren zeigt dafür, dass es mehrere Gründe gibt, nämlich er sagt so, erstens ist die Promotionsphase ist oft die Zeit, in der man das Sammeln lernt. Du bist neu im Feld, du willst alles wissen, du willst alles verstehen und vor allen Dingen, du weißt ja auch noch gar nicht, ob du das nicht wirklich auch nochmal brauchen kannst. Also es macht total Sinn, irgendwie da viel zu sammeln. Aber dieser Modus kann sich dann verselbstständigen, vielleicht weil es Gewohnheit wird oder was auch immer. Also du saugst halt einfach erstmal alles auf. Und dann gibt es natürlich diese Angst, dass man ja was verpassen könnte oder dass es noch was Wichtiges gäbe, was man vielleicht auch noch in der DIS unterbringen muss, aber was man vorsichtshalber auch vielleicht schon mal sammelt. Was ist, wenn dieses wichtige Paper, was ich jetzt nicht speichere, sammle, lese oder auswerte, eine ganz wichtige wissenschaftliche Erkenntnis enthält und ich mir hinterher denke, ach Mist, hättest du das mal gemacht. Und dann gibt's natürlich auch, und ich weiß gar nicht, ob das nicht so schon wieder überholt ist, weil es gibt in der Wissenschaft schon so eine Kultur der Vollständigkeit. Also es heißt irgendwie, es geht schon ja auch darum, den Forschungsstand lückenlos darzustellen. Also ne, du musst ja auch wirklich, du brauchst ja auch alles. Also das finde ich, du musst alles wissen, was es zu dem Thema gibt und es kann natürlich immer, das ist das Problem, glaube ich, es kann natürlich immer nochmal jemand kommen, der sagt, ja, aber warum hast du das und das nicht da reingebracht? Und dann gibt natürlich Sammeln auch nochmal ein gutes Gefühl, das fühlt sich produktiv an. Vielleicht ist Sammeln auch schon eine intelligente Prokrastinationsmöglichkeit. Das ist natürlich, wenn ich heute 10 Paper in meine Literaturverwaltung importiert habe oder wenn ich sie vielleicht sogar ausgewertet habe, dann habe ich ja was geschafft. Also Sammeln kann natürlich auch eine Ersatzhandlung sein für etwas, was ansteht, nämlich für das Schreiben. Und wer kennt es nicht? Letztens, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil es historisch vielleicht interessant ist, weil Löfgren nochmal Parallelen zieht zur Druckrevolution des 16. und 17. Jahrhunderts. Also ne, das gab ja schon mal eine Zeit, in der WissenschaftlerInnen mit einer Flut von Informationen konfrontiert waren und neue Strategien entwickeln mussten. Und das müssen wir ja heute auch, weil es KI gibt. Weil als natürlich das mit dem Drucken losging und das eine Flut von neuen Informationen gab, Exzerpte, Enzyklopädien und wer noch was zu sagen hat, mussten die WissenschaftlerInnen auch schon mal eine neue Strategie entwickeln und sowas wie Listen entstellen, Texte scrollen, also das so, wie wir jetzt sagen, die digitalen Kompetenzen, die wir jetzt haben, die basieren auf diesen jahrhundertelangen analogen Routinen, nämlich Listen erstellen, sammeln. Und wir machen es jetzt halt irgendwie ein bisschen anders als beispielsweise noch vor 20, 30 Jahren. Aber was ich jetzt so sagen will, ist, du bist nicht die einzige Person, die mit so einer Informationsflut kämpft und die ja eigentlich das als persönliche Schwäche sieht. Aber was ich jetzt so sagen kann, ist, dass damit bist du nicht allein. Und das ist vielleicht nochmal wichtig, dass wir vielleicht auch nochmal als Gesellschaft, als Community da Lösungen finden müssen, wie wir damit umgehen. Und ich glaube auch so dieser Anspruch, alles zu sammeln oder auch gerade jetzt so, was geht, das ist ja immer so die Frage, was mache ich, wann ist mein Forschungsstand erschöpft und vielleicht müssen wir jetzt mal anfangen damit zu leben, dass das gar nicht mehr geht, also dass man den vielleicht gar nicht mehr erschöpfen kann, weil man irgendwie entscheiden muss, auf was beziehe ich mich, weil das glaube ich nämlich auch noch, dass ich weiß nicht, ob es da Zahlen zu gibt, wahrscheinlich, aber dass natürlich auch dadurch, dass so durch diese ganzen kumulativen Dissertationen, Habilitationen, was auch immer, also diesen ne, Publish or Perish, dass es da einfach vielleicht auch viel mehr Paper gibt und man vielleicht gar nicht mehr unterscheiden kann, sind es jetzt gute Paper oder sind es schlechte Paper. Und jetzt kommt KI und da wissen wir auch nicht, sind das jetzt echte Paper oder nicht. Kommen wir nochmal zurück oder komme ich jetzt nochmal zurück auf den Aufsatz von Löfgren. Ich will in der nächsten Woche übrigens nochmal einen Podcast machen zum Thema, was hat das eigentlich alles mit deinem Schreibtisch zu tun, weil wir ja gerade die Aufräum-Challenge machen und ich da auch nochmal drüber nachgedacht habe, was bedeutet das jetzt eigentlich für den Schreibtisch. Aber das mache ich heute nicht. Ich beziehe mich heute nur auf den Aufsatz von Löfgren und ich finde jetzt nochmal, also was es jetzt an Möglichkeiten gibt der Lösung. Mir hat geholfen, darüber nachzudenken und Löfgren hat so einen neuen Begriff eingeführt, der mir geholfen hat, mein eigenes Arbeiten besser zu verstehen. Und das sind die sogenannten Containertechnologien. Und das sind alles Tools, sage ich mal, die wir nutzen, um Wissen zu speichern, ob das jetzt haptisch ist, ob das jetzt Regale, Aktenordner, Karteikästen, Zettelsammlungen, Journals sind oder aber auch digitale Möglichkeiten wie Cloud-Möglichkeiten, also Dateien und auch nochmal Citavi, Zotero, also die EndNote, also diese ganzen Literaturverwaltungsprogramme. Löfgren sagt so, diese Container, die sind aber nicht neutral, die sind nicht einfach passiv, die einfach nur aufnehmen, was wir hineintun, sondern auch eine eigene Wirkung auf uns haben. Und zwar ein leerer Ordner ist halt immer auch dazu da, den zu füllen. Also es heißt irgendwie, du hast eine Festplatte und auch wenn du vielleicht jetzt sagst, so mein Bücherregal ist voll oder der Platz, an dem ich Papiere stapeln kann, ist voll, hast du ja technologisch die Möglichkeit, da ein System zu haben, das niemals so richtig voll wird, weil mit Cloud und Gigabyte und Terabyte und naja, du hast halt die Möglichkeit, sehr viel Material aufzunehmen. Aber Löfgren sagt auch nochmal, die Struktur deiner Ordner bestimmt auch, und ich glaube, das ist das Wesentliche, wie du dein Material sortierst und die Struktur deiner Ordner, und das finde ich nochmal spannend, bestimmt, wie du Wissen organisierst oder Wissen aufnimmst. Also auch das, also nicht nur das, was du hast, sondern auch wie du es sortierst, bestimmt, wie du forschst oder was du denkst. Also das bedeutet, ne, so historisch ist der Karteikastendank für ihn ein gutes Beispiel. Er sagt, also das Notizbuch zwingt dich dazu, eine bestimmte Ordnung auch zu haben und die ist wahrscheinlich eher chronologisch oder nach Themen sortiert und das ist irgendwie endlich. Und der Karteikasten ermöglicht dir halt das Mischen und Neuanordnen von Informationen. Und die digitalen Ordner sind eigentlich und Datenbanken sind Nachfolger dieser Karteikästen. Und er sagt so, dass die Grundlogik irgendwie dieselbe ist wie auch bei Karteikästen, also also die digitalen Ordner. Er sagt so, je nachdem, wie wir das Material sortieren, legen wir an oder das bestimmt. Also die Struktur des Materials bestimmt die Verbindung, die wir sehen. Und das finde ich nochmal ganz spannend. Also mein Tipp wäre auch nochmal so zu gucken, guck dir mal an, wie du deine Ordner strukturierst, wie du deine Ordner sortierst und guck mal, ob du die so sortierst, dass die beispielsweise deine Forschungsfrage beantworten können. Also so, das finde ich eigentlich ist schon voll der erste Trick irgendwie, nicht zu sagen, ich sortiere Ordner jetzt nach, weiß ich nicht, Paper zu dem Thema oder Paper zu dem Thema oder einfach so chronologisch oder was auch immer, sondern ich sortiere Ordner, ich mache Ordner thematisch. Ich weiß, dass das schwer ist, weil wir ja manchmal oder an bestimmten Stellen auch noch nicht wissen, wie es weitergeht oder was wir in einem halben Jahr denken oder ob sich unsere Forschungsfrage nicht verändert oder ob sich unser System nicht verändert. Aber ich finde es eigentlich Trick, irgendwie so zu gucken, das sagt Löfgren, dass er sagt, so die Ordnerstruktur, oder ich habe das so daraus gesehen, die Ordnerstruktur gibt, also kannst du eine Ordnerstruktur so anlegen, bitte entschuldigt, dass ich ein bisschen verwirrt bin, aber oder verwirrten Eindruck mache, aber ich finde es total spannend, dass er sagt, die Ordnerstruktur bestimmt, also du kannst deine Ordnerstruktur entlang deiner Gliederung anlegen. Finde ich total interessant. Warum nicht? Also so, ne? Der Aspekt, den Löfgren beschreibt, ist das sogenannte haptische Gedächtnis. Und das macht es nämlich manchmal so schwierig, dass man immer so denkt, wo habe ich das nur abgespeichert? Also bei dem Buch irgendwie weißt du, das ist rot und es liegt irgendwie in diesem Stapel und daneben steht vielleicht blaues Buch oder was auch immer. Also du findest es vielleicht notfalls nochmal wieder. Aber eine Datei findest du vielleicht gar nicht wieder. Und du weißt in dem Buch, das steht irgendwie in der Mitte oder da ist ein gelber Zettel drin. Und das ist natürlich irgendwas, was du vielleicht bei digitalen Dateien auch abbilden musst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt ja Leute, die viele Texte auch nochmal ausdrucken und das Ausdrucken und das Buntfärben in Texten, das macht Texte ja auch bearbeitbar. Also ich kann da Post-its dran kleben oder mit Textmarkern drin rummalen und das heißt irgendwie, ich schaffe mir ein komplexes räumliches Gedächtnissystem und ja, das finde ich ganz spannend. Also es heißt ja auch manchmal, ne, wenn das von außen chaotisch aussieht, also wenn dein Schreibtisch beispielsweise chaotisch aussieht von außen, kann das ja sein, dass das vielleicht auch ein Ordnungssystem ist, nur halt der anderen Art. Okay, Schreibtisch kommt nächstes Mal. Das vielleicht so ein Thema, was Löfgren auch nochmal beschreibt, was ich auch nochmal ganz interessant finde, ist, dass es geht drum ums Löschen. Und ich habe letztens die Bücher von Tiago Forte, die liegen ja bei mir immer nochmal rum. Ich musste das Buch gerade holen, diejenigen, die dieses System nehmen, die haben ja bei mir irgendwie schon die Ordnung durchgespielt. Und zwar gibt es dieses Buch Nutzen Sie Ihr zweites Gehirn. Und da gibt es ja auch nochmal von so einem Nachfolger, und zwar die Para-Methode. Ich wollte da jetzt nur nochmal darauf hinweisen, dass man natürlich auch so arbeiten kann. Also für alle, die sich dafür interessieren, das ist dann schon so ein bisschen für Fortgeschrittene. Ich wünsche mir, dass ich in meinem Leben da nochmal besser auch mitarbeiten kann. Also es geht halt einfach darum, so zu gucken, wie sortiere ich was oder wie entscheide ich, was ich behalte. Das Problem ist ja so ein bisschen, dass wir so zu digitalen Messies werden und das uns vielleicht gar nicht nutzt. Und wie gesagt, ne, so unser Ordnungssystem bestimmt einfach auch unser Wissen beziehungsweise wie wir welche Verbindung wir herstellen. Und das ist vielleicht nochmal gut. Eine Sache, die Löfgren beschreibt, ist so diese Strategie der sogenannten, ich habe es jetzt einfach mal übersetzt, irgendwie der Doppelbestattung. Also das heißt, eigentlich geht es darum, dass du anfängst zu sortieren. Und weil man ja Sachen nicht wegschmeißen kann. Und ich finde, das ist irgendwie keine Lösung auf Dauer, aber vielleicht doch, und zwar zu sagen, so, ich überführe einfach alles, was ich nicht brauche, an einen Ort, an dem ich es wiederherstellen kann. Dass du zum Beispiel ältere Entwürfe da, also ich weiß beispielsweise, ich habe mindestens 30 Versionen meiner Gliederung gehabt und ich hatte die alle in einem Ordner. Und das ist natürlich irgendwie ganz super, aber ich wusste irgendwie nie, Wo finde ich jetzt ganz schnell die ganz aktuelle? Okay, das kann man natürlich, also es wäre eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache die Benennung von Dateien so, dass ich die immer schnell wiederfinde. Das ist die erste Sache. Ich könnte aber auch sagen, alle anderen 29, also immer wenn ich eine neue habe, führe ich die alte in einen Ordner, den ich irgendwann lösche. So. Die Lösung ist, ich lösche das nicht sofort. Und zum Beispiel auch alles, was ich nicht weiß, wo das hinkommt, überführe ich in einen Ordner und überlege mir dann, wo genau das hinkommt. Also, dass ich eine Inbox habe zum Beispiel. Das können wir ja auch, wenn wir sagen, wir räumen Mails auf, wir können ja auch irgendwie dieses sogenannte Inbox Zero, also dass ich alles, was von der Inbox irgendwo hinsortiere. Strategie 1 ist irgendwie, definier erstmal klare Sammelkriterien. Also überleg dir, bevor du das nächste Paper speicherst, überleg dir, wofür brauche ich das konkret? Welches Kapitel meiner Dissertation betrifft es? Und wenn du, ich weiß, das ist hart, aber wenn du keine klare Antwort hast, speichere es nicht. Strategie 2. Arbeite mit dem Dreiteilungsprinzip. Teile dein Material in A, B und C Materialien ein. Finde ich total sinnvoll. Also, und das ist nämlich gar nicht so viel. Das ist ja auch der Trick an der Sache. Ne? Das ist ja auch bei den Sachen, die du brauchst. Also das heißt, du brauchst ja für deine Diss gar nicht 128 Bücher oder Paper. Weil eigentlich brauchst du vielleicht 4, 5, die dein A-Material sind. Kernwerke. Löfgren sagt 20, 30. Naja, okay. Ich glaube, dass das gar nicht so viel sind. Also, ja, oder sagen wir so, ja, du musst wahrscheinlich so 20, 30 Texte gründlich lesen und so richtig verstanden haben. Und dann gibt es nochmal Texte, die du überblicksartig kennst, die du kennen musst, die du vielleicht auch gelesen haben musst, vielleicht nicht ganz, aber wo du bestimmte Teile gelesen hast. Und C-Material ist das, das du vielleicht, wo du sagen kannst, das gibt es, das weiß ich, dass es das gibt, aber ich habe es irgendwie nicht gebraucht. Strategie von Löfgren, führe eine Eingangsschleuse ein. Also das heißt, statt Material direkt in deine Sammlung zu übernehmen, richte einen Zwischenbereich ein, einen Ordner. Bei mir heißt der Lesen oder ich habe aber auch einen Ordner, der heißt Inbox. In das kommt alles rein und da weiß ich alles, was da drin ist, brauche ich nie wieder, weil ich die wichtigen Sachen alle schon verteilt habe, hoffe ich. Vielleicht sollte ich mir mal zur Regel machen, dass ich die Inbox jeden Montag oder jeden Freitag wieder leer mache. Das wäre eigentlich ein cooler Move. Vielleicht nehme ich mir das mal vor. Löfgren sagt nämlich auch, du sollst einmal pro Woche durch die Eingangsschleuse gehen und entscheiden, kommt es in meine Sammlung oder nicht. Setz dir Recherchegrenzen. Also es heißt irgendwie, sag nicht, ich recherchiere jetzt dauerhaft, sondern ich recherchiere also erstens diese Woche nur so und so lange und dann auch nur zu dem und dem Thema. Vielleicht kannst du da dir sogar ein Heft anlegen oder eine Datei anlegen, wo du sagst, okay, zu diesen Themen recherchiere ich und zu anderen Themen recherchiere ich nicht. Das würde wahrscheinlich auch dazu führen, dass man gar nicht mehr so viel prokrastiniert. Und dann ist natürlich auch, dass du, bevor du weiter sammelst, jetzt erstmal die Sachen, die du hast, verarbeitest. Also, dass du neues Material nur hinzufügen darfst, ich sage jetzt nur darfst, wenn du alles bearbeitet hast und dann erst wieder weitermachst. Und das machen wir in der Aufräum-Challenge ja auch. Plane regelmäßige Aufräumzeiten ein, also dass du sagst, einmal im Monat, einmal im Quartal, einmal in der Woche mache ich das und das und das. Ich habe die und die Archivordner und der Rest kann weg. Zum Schluss möchte ich dann nochmal drüber sprechen, vielleicht auch nochmal so, kommen wir nochmal wieder auf dieses Eichhörnchen zurück. Und wenn du dir deine Promotion jetzt wie so einen Garten vorstellst, du kannst auch eine andere Metapher nehmen. Ich finde das mit dem Garten eigentlich ganz gut. Also es gibt ja auch verschiedene Gärten, ne? Es gibt ja Steingärten. Und ich kenne mich mit Gärten nicht aus, aber ich wollte gerade schlau über Gärten sprechen. Aber so ein Garten ist halt keine Fabrik. Das heißt, so sammeln oder der Eichhörnchenmodus ist irgendwie schon das Aussehen. Du streust zusammen, du weißt aber noch nicht, und das sind die Paper, die du hast, du weißt noch nicht, welche Pflanzen jetzt wirklich gedeihen werden und du weißt vielleicht noch nicht so ganz genau, wie der Garten aussehen wird. Also weißt noch nicht so ganz genau, wie deine Forschung aussehen wird, und dann hast du halt diese Containertechnologie, wo du so Beete und Töpfe hast, wie du, und das sage ich, ich sage es jetzt zum dritten Mal, weil ich es so spannend finde, ne, ist natürlich auch, dein Ordnungssystem formt dein Denken. Also es heißt vielleicht auch nochmal, dein Denken formt dein Ordnungssystem. Und das ist irgendwie, dass du dir überlegen musst, welche Container, welche Töpfe mache ich hier in Hochbeet? Also welche Speichermedien oder wie organisiere ich mein Wissen? Und ich glaube, dass man da grundsätzlich drüber nachdenken müsste. Und dann ist es natürlich wichtig, wie in dem Garten auch, zu löschen. Also es heißt irgendwie Platz machen, damit vielleicht andere Pflanzen wachsen kann und dass du vielleicht dann auch nochmal so einen Komposthaufen hast, auf das du alles rauflegst, was du vielleicht nochmal auch wieder zurückholen kannst. Also oder ne, so, dass du vielleicht da irgendwie das nochmal hegst und pflegst. Wichtig ist, und ich glaube, da sind wir dann auch wieder beim Garten so, ja, der sieht vielleicht nicht immer ordentlich aus und da ist immer was zu tun auch. Vielleicht ist das auch nochmal wichtig oder interessant. Am Ende zählt halt einfach, was kommt dabei raus, was wird geerntet. Also mir ist wichtig nochmal zu sagen, so du darfst und du musst wahrscheinlich akzeptieren, dass Sammeln so ein Teil des Prozesses ist und du musst akzeptieren, dass das in verschiedenen Phasen auch einfach unordentlich aussieht und das ist auch in Ordnung, aber als Überlebensstrategie solltest du dir einfach überlegen, das ab und zu mal auszudünnen, aufzuräumen und dir zu überlegen, wie sortiere ich das und vielleicht auch nochmal umzusortieren. Und ich glaube, dieses, ja, ich habe jetzt hier 300 Quellen, also es gibt ja Leute, die wirklich so viele Quellen haben oder es gibt ja wirklich Leute, die so super viel Material haben, was man einfach alleine nicht beherrschen, ich sage jetzt einfach mal, beherrschen kann und vielleicht auch nochmal, es ist in Ordnung, wenn das ein System ist, was nur du verstehst und das vielleicht für andere nicht so sortiert aussieht und du darfst auch wirklich, du musst nicht sofort löschen, sagen wir mal so, du kannst einfach auch nochmal einen Archivordner anlegen, in den du das verschiebst und was mir wichtig ist, ist auch nochmal, ne, du musst irgendwann aufhören zu sammeln und anfangen zu schreiben, auch wenn noch nicht alles klar ist, auch wenn dein Material noch nicht vollständig ist. So, Zusammenfassung. Also, das Eichhörnchensyndrom, wie Löfgren es beschreibt, ist ein Anhäufen von Material mit der vagen Hoffnung auf den zukünftigen Nutzen, also die Hoffnung, dass man das alles nochmal gebrauchen kann oder die Hoffnung, dass man nicht irgendwann dasteht und eine Lücke hat. Und das ist auch total normal und das ist, glaube ich, etwas, womit wir in dieser Informationsüberflut umgehen müssen und du musst dir überlegen, welche Container, welche Ordner, Regale, Datenbanken du benutzen möchtest und dir klar sein, auch dein Ordnungssystem hat einen Einfluss auf dein Wissen. Und darum ist es wichtig, ein vernünftiges Ordnungssystem zu haben oder auch über das Ordnungssystem nachzudenken und nicht. Und das ist ja bei vielen, ich sag mal, Ordnungssystemen in Anführungsstrichen und ich nehme mich da nicht aus, vielleicht sage ich es auch deswegen. Und ich weiß, es gibt auch andere Leute, die sind ein bisschen systematisierter oder ein bisschen ordentlicher als ich oder als wir. Das Ordnungssystem, wenn du ein chaotisches Ordnungssystem hast oder wenn du irgendwie den Überblick verloren hast, dann wirkt sich das auch darauf aus, dass du den Überblick über dein Wissen verloren hast. Also du hast dann immer so ein ungutes Gefühl, etwas übersehen zu haben, irgendwo noch was liegen zu haben. Darum macht es Sinn und es ist, glaube ich, wichtig, dass du dir jetzt Gedanken machst, egal wie weit du bist und dass du dir regelmäßig Gedanken machst über dein Ordnungssystem. Wenn du auch ein Eichhörnchen bist oder wenn du den Eichhörnchen-Teil an dir erkannt hast oder das Eichhörnchenverhalten, sei gnädig mit dir, versuch dich auf den Winter vorzubereiten, aber guck auch nochmal, wie du deine Sammlung sortierst, damit du ja auch Lust hast, einfach weiterzuarbeiten. Vielleicht ist es das. Okay, das war die Episode für heute. Die ist leider etwas lang geworden. Das war gar nicht so geplant. Ich wollte die eigentlich nur 20 Minuten machen. Aber ich freue mich, dass du die ganze Zeit dabei geblieben bist. Und wenn dir die Episode gefallen hat, empfiehl sie, teil sie, lass gerne ein Like oder eine Bewertung da. Schreib mir auch, wenn du noch was dazu zu sagen hast. Ich nehme das gerne auch nochmal auf, weil geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. Nee, wie heißt es? Naja, du weißt, was ich meine. Du musst nicht alles haben, um eine gute Arbeit zu schreiben. Du musst das Richtige haben. Vielleicht ist es das. Und du musst anfangen, aufzuräumen. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.